Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Christian Eichmüller, Mitgründer des Unternehmens PyCon. PyCon verbindet, ganz grob gesagt, Medizin, Forschung und Software. Sie sammeln in der Krebsforschung und Diagnostik mithilfe von KI und maschinellem Lernen einen genetisch und technologisch vielfältigen Datenpool. Poh, das klingt kompliziert, ist es auf seine Art auch, aber Christian erklärt das jetzt für mich und andere Laien ganz verständlich. Viel Spaß mit dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du?
Ich sag hoffentlich ein Effekt, den wir erfolgreich und für andere hilfreich darlegen können.
Aha. Jetzt müssen wir natürlich auch erklären, was genau für ein Effekt und inwiefern sich das hoffentlich für andere auszahlt.
Gerne.
Christian, ich freue mich, dass du da bist. Christian Eichmüller, wie offiziell soll ich sagen, Doktor?
Nein, das mal weglassen, benutze ich selber nur bei ganz offiziellen Veranstaltungen. Ansonsten Chris ist einfach.
Okay. Dann darfst du mir aber erstmal erzählen, was hast du gemacht und wie bist du zu deinem, den wir jetzt doch erwähnen, zu deinem Doktortitel gekommen?
Okay, ja, erstmal lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne.
Ja, zu meinem Werdegang. Ich habe gar nicht in der medizinischen Branche angefangen. Ich habe vor langer, langer Zeit in der schönen Stadt Innsbruck Volkswirtschaft studiert.
Vor langer, langer Zeit.
Ja, ja, es ist doch jetzt, um Gottes Willen, ich werde jetzt dann 36.
Das ist doch heutzutage kein Alter mehr.
Ist richtig, aber trotzdem, Studienanfang liegt dann damit 17 Jahre zurück. Das ist dann schon eine Zeit.
Ja.
Genau, aber ich habe in der schönen Stadt Innsbruck, wie gesagt, mit Volkswirtschaft angefangen, habe das auch bis zum Master durchgezogen, habe mich da sehr stark für Statistik interessiert, habe viel auch Finanzmarktökonometrie gemacht, finde ich heute noch auch interessant. Und habe dann festgestellt, ich würde gerne mit dieser ganzen Programmiererei und Mathematik, die ich mir angeeignet habe, auch noch was im medizinischen Bereich machen. Und bin dann in meine Heimatstadt München zurückgekehrt.
War dir zu langweilig?
Kann man so sagen. Nein, ich habe einfach wirklich ein Interesse entwickelt. Und ich habe mir damals gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, das machst du dann nicht nochmal. Du fängst nicht das Arbeiten an, brichst dann das Arbeiten ab und sagst, jetzt studiere ich nochmal.
Ja, ja.
Das habe ich, ehrlich gesagt, das habe ich auch mit meinen Eltern zu Hause diskutiert, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Die haben alle unisono gesagt, wenn du es machen willst, dann machst du es jetzt.
Ja.
In 5 Jahren machst du es nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen will man irgendwann ja dann auch Kinder haben und...
Genau, also,
ja.
Und ich hatte immer den Wunsch zu promovieren, weil stellte sich die Frage, bleibst du an der Uni, machst du eine akademische Laufbahn, da brauchst du den Doktortitel dafür.
Okay.
Und deswegen war mir klar, also ziehst du es am Stück durch. Genau, und so bin ich dann wieder nach München gekommen, habe da Biostatistik Master noch gemacht. Ich bin aber quer eingestiegen, ich habe nicht nochmal einen Bachelor dazu gemacht.
Also okay.
Ich habe Bachelor, okay. Master, Master, so rum.
Okay, Bachelor, Master, Master und dann den Doktor.
Genau.
Oder gab es noch was dazwischen?
Nein, nein, selbst dann habe ich mal gemerkt, jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und ich habe gesagt, ich möchte was in der Onkologie machen. Das ist so ein bisschen, der Komher daher war, ich habe mich schon immer für die Onkologie interessiert. Also hätte ich Medizin studiert, wäre ich in der Onkologie gelandet.
Mhm.
Ohne Wenn und Aber. Also mich hätte die Orthopädie nicht interessiert, die Chirurgie nicht. Nein, es wäre die Onkologie
gewesen.
Was reizt
dich daran?
Die Krankheit Krebs ist ja eine an sich sehr widerliche Krankheit, weil sie bringt sehr viel Leid für die Person, die daran leidet, aber auch für die Familie.
Mhm.
Und das ist ja keine Krankheit, wo ich sage, ja, wir geben dir jetzt folgende Therapie und danach wird es dir besser gehen. So eine Therapie an sich bringt ja auch nochmal Leid mit sich, so eine Chemotherapie. Und ich fand es schon interessant, in dem Bereich was zu machen, weil wenn man da was finden würde, da hat man natürlich da auch nochmal wirklich, kann man sagen, ich habe auch was beigetragen, sozusagen.
Okay, ja.
Genau, und dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben, Zürich war dabei, aber auch DKFZ in Heidelberg. Glücklicherweise hatte ich dann die Qual der Wahl.
Und du hattest die Wahl zwischen Zürich und Heidelberg?
Genau, ja.
Ich möchte das nur mal kurz festhalten an der Stelle. Und du hast dich für Heidelberg entschieden?
Ja, das lag auch schwer am Thema. Ich habe hier also wirklich einen tollen Betreuer und einen tollen Doktorvater gefunden. Und ich bin dann in der pädiatrischen Neuroonkologie. Da habe ich dann promoviert. Also ich habe mich mit pädiatrischen neuroonkologischen Fällen befasst. Ich war nicht in der Onkologie gesessen, sondern am DKFZ. Und was mich auch sehr gereizt hat, ist, mein Doktorvater und mein Betreuer wussten, dass ich jetzt mein Biologiewissen ein bisschen mehr als Abitur war. Mhm. Ob ich sehr viel mathematisch und statistisch sozusagen beitragen konnte. Und die gesagt haben, gut, das den Teil, den kannst du sehr gut, und den anderen Teil lernst du jetzt einfach.
Aha.
Und somit habe ich während meiner Promotionzeit dann noch Molekularbiologie nachgelernt. Das war auch ein heißer Ritt. Ja.
Okay, aber es war dann direkt ja schon mit der Materie verknüpft, in der
genau,
du sowieso
ja,
drin warst.
Ja.
Okay. Und wann kam dir der Gedanke, das zu verknüpfen? Weil du hast ja gerade gesagt, du Mathematik, Software, alles, da kamst du sowieso her. Und jetzt hast du das beides ja verknüpft.
Also da ging es, also in meiner Doktorarbeit oder Thema habe ich mich sehr viel mit oder fast ausschließlich mit Sequenzdaten, Gensequenzdaten. Ich kann es mal so einfach beschreiben, dass es quasi aus Gewebe Text machen, also Text im Sinne von Buchstaben.
Ja.
Und die sind gigantisch groß, gigantisch viel ist das dann. Und dann werden diese Datensätze, die man hat, sehr, sehr, sehr groß. Also man braucht sehr große Computer, um die zu verarbeiten. Und aus diesen Textdaten macht man dann wieder Zahlen sozusagen und die kann man dann statistisch bearbeiten.
Okay.
Und dann kann man daraus Entscheidungen oder ich sag mal ja, Erkenntnisse ableiten und diese dann auch statistisch testen. Genau, und daher kam das. Und so, das konnte ich schon alles mitbringen sozusagen, aber man muss auch interpretieren. Also man kann nicht nur irgendwas machen und sagen, kümmert ihr euch drum, sondern man muss auch ein bisschen selber was interpretieren. Und dafür braucht man dann schon das biologische Wissen.
Okay.
Und da bin ich, muss ich auch sagen, das, oder will ich auch mal sagen, schon dankbar, dass ich da die Möglichkeit hatte, dass gesagt wurde, okay, nimm dir die Zeit, lern das. Wir setzen es nicht voraus, aber natürlich solltest du es im Laufe deiner Promotion hinbekommen.
Und schön.
Ja, es war wirklich, also es war sehr anstrengend, muss ich auch sagen. Aber ich fand es klasse, dass sie diese Möglichkeit so hatte.
Bevor ich dazu komme, wie du das jetzt mehr verknüpft hast, bevor wir dazu tief einsteigen, bleibe ich noch mal kurz bei dir und deiner Person. Weil du hast ja dann gegründet, aber nicht alleine.
Nein.
Sondern mit deiner Frau.
Genau.
Die... Ihr habt große Überschneidungspunkte, aber ihr macht nicht direkt das Gleiche.
Nein. Also wir haben uns, also wir waren in der gleichen Abteilung, dort haben wir auch uns kennengelernt.
Hier im DKFZ?
Genau, also gleicher Doktorvater. Und Mansi hat eigentlich sozusagen, also wir haben jetzt hier in den gleichen Projekten gearbeitet, aber sie ist die full-blown Molekularbiologin, sie stand im Labor, sie hat mit GW gearbeitet, sie hatte sozusagen den weißen Kittel an und stand am Bunsenbrenner, wenn man sich das ungefähr vorstellt. Sie hat sozusagen das generiert, was ich am Schluss dann analysiert habe, sozusagen. Genau.
Gutes Hand in Hand
arbeiten. Genau, nein, also es wirklich hat perfekt gepasst, ja.
Und seid ihr dann gemeinsam auf die Idee gekommen, okay, lasst uns daraus was machen oder wir wollen ein bisschen mehr, wir haben den Wunsch, den Antrieb, wir brennen dafür?
Also Mansi hat von Anfang an gesagt, sie möchte was selber aufbauen. Und ich hatte auch immer eigentlich den Wunsch, irgendwie selber auch was, oder sonst soll ich es besser ausgedrückt, eine Position zu haben, wo ich meine eigenen Ideen mit einbringen kann und die dann auch umgesetzt werden. Natürlich, das ist der Grundstein für eine Gründung oder Selbstständigkeit.
Ja.
Genau, und wir haben das dann einfach peu à peu verfeinert, mit Ideen gespielt und überlegt, was können wir machen, was ist nicht möglich. Ja, und so ist es halt dann gereift.
Greift zu was?
Zu einer fixen Idee. Also wir hatten dann wirklich eine fixe Idee, wo wir gesagt haben, wir würden gerne das und das und das machen und sind zu unserem Doktorvater gegangen. Das war auch, der hat sich nämlich immer darum gekümmert, was möchtest du nach deiner Promotion machen? Möchtest du den wissenschaftlichen Weg einschlagen oder möchtest du in die Industrie? Der hat dann auch klar gesagt, wenn du nicht die Wissenschaft willst, dann bitte geh auch raus in die Industrie so früh wie möglich, um die Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Auch hier wirklich cool. Und der hat zu uns dann gesagt, also ihr beide, ihr klingt ja quasi gleich. Ich würde euch an jemanden verweisen, der das schon öfters gemacht hat.
Gründen dann?
Genau, Mitgründen. Und der war, also den Namen darf ich sicher sagen, ist auch Mitgründer, ist der Professor Magnus von Knebel-Döberitz. Seit letztem Jahr emeritiert. Der war damals, war er Professor für angewandte Tumorbiologie in der Pathologie in Heidelberg. Und haben das vorgestellt und er hat gesagt, ja, sehe ich. Toll, ihr wollt was machen. Ich sehe, ihr brennt für was. Hat hier und da Schwachstellen aufgezeigt und hat aber gleichzeitig gesagt, ich mag die Idee. Ich habe auch eine Idee. Dann haben wir uns öfters mit ihm getroffen, haben mit ihm diese Ideen verfeinert und haben gesagt, okay, jetzt gründen wir. Und jetzt sind wir drei haben das dann quasi hochgezogen.
Lasst mal ganz konkret über eure Idee, was war eure Idee oder das, wo ihr jetzt rausgekommen seid mit oder angefangen habt.
Ja. Also unsere Idee war die folgende, wir haben gesagt, es muss ja irgendwie möglich sein, diese ganzen wissenschaftlichen Leistungen,
ja,
die dürfen ja nicht in der wissenschaftlichen Publikation enden, mhm, und damit ist es vorbei. Und das ist so ein bisschen der wissenschaftliche Weg. Also du hast ein Thema, du arbeitest daran 1-2 Jahre, du schreibst eine Publikation, bist stolz, dass die jetzt in der Öffentlichkeit getragen wird, aber dann gehst du zum nächsten Thema zum, mhm, Beispiel. Wäre es nicht viel interessanter, wenn du etwas machst, gerade in der Softwareentwicklung, dass du es irgendwie zum Patienten bringst?
Mhm.
Dass es auch der Arzt anwenden,
ja,
darf.
Ja.
Und dann war unsere Idee zu sagen, okay, wir bauen Software, die die Diagnostik in der Onkologie unterstützt.
Mhm.
Und dann ging es los, okay, was brauchst du dafür? Okay, du brauchst Qualitätsmanagement nach ISO 13485,
IVD. Medizinisch gründen. Und
genau, und solche Geschichten. Aber auch, und das ist, ich meine, das ist ja auch gerade ein anhaltender Trend, AI.
Mhm.
Und es ist ja auch richtig, AI funktioniert gerade, was Bildverarbeitung angeht, zum Beispiel extrem gut. Und wir haben gesagt, naja, okay, wir sind jetzt hier gerade in der Pathologie, wir kennen uns damit aus, lasst uns da anfangen.
Ja.
Also wir nehmen uns eine gewisse Tumorentität vor, mhm, sei es der Darmkrebs zum Beispiel.
Ja.
Wir wissen, okay, wir kriegen Bilder, also der Pathologe kriegt ja seine Gewebeprobe.
Ich wollte gerade fragen, der Pathologe kriegt hoffentlich nicht nur Bilder.
Nein, nein, der kriegt seine Gewebeprobe.
Ja.
Und du kannst aber auch Folgendes machen, du brauchst den Pathologen nicht durch sein Mikroskop schauen lassen, du kannst diese Gewebeprobe mit dem Scanner scannen. Also wie, aha, du ein Blatt Papier scannst,
ja,
kannst du es mit dem speziellen Scanner, der, mhm, ist viel größer, viel hochauflösender,
mhm,
dann hast du dieses Bild. So, also, ja, hast du diese Gewebeprobe digitalisiert. Und jetzt kannst du einem Computer sagen, du, lieber Computer, du hast hier gewisse Anweisungen,
ja,
lerne jetzt aus nicht nur einem Bild, sondern hunderten oder tausenden Bildern rauszufiltern, was wichtig ist, dass du zur einen Diagnose oder zur anderen Diagnose,
mhm,
kommst.
Mhm.
Und das haben wir halt angefangen zu bearbeiten, daran zu arbeiten, solche Algorithmen zu entwickeln,
mhm,
dass wir nicht nur Daten von einem Punkt bekommen, also von einem Institut, sondern,
ja,
wir haben wirklich geschafft, ein weltweites Kollaborationsnetz aufzubauen.
Super.
Auch viel zum Beispiel in Indien,
ja,
wo meine Frau herkommt. Aber wir haben auch Kollaborationen zum Beispiel nach Kambodscha,
mhm,
in den USA und so weiter. Also wir kriegen wirklich Daten tagtäglich von aller Welt und somit können wir sicherstellen, dass die Daten im Sinne von technischer Varianz anders,
ja,
aussehen,
ja,
dass sie ethnizitätstechnisch viel abdecken,
ja,
und wir sozusagen robuste Algorithmen bauen können.
Ich als KI-Laien frage jetzt mal oder sage, je mehr Bilder und je mehr Varianten ihr davon habt, desto sicherer kann ja eine Diagnose, wäre glaube ich schon zu weit gesagt, aber kann eine Aussage getroffen,
genau,
werden.
Genau, richtig. Also, ja, schön, dass du sagst, also Diagnose ist zu weit gegriffen.
Ja.
Das ist ein Assistenzsystem, das,
ja,
wir bauen. Wir ersetzen niemanden,
ja,
sondern wir versuchen, Entscheidungen zu beschleunigen oder als Hilfssystem darzustellen.
Das spart ja auch Zeit.
Genau, genau. Und wir wollen auch Kosten sparen. Also,
ja,
gerade für Länder, wo jetzt keine Gesundheitssysteme wie in Deutschland vorhanden,
mhm,
sind, ist es super, wenn du anstatt 50 Euro, was sich manche Leute gar nicht mehr leisten können, für 3 Euro so etwas, yeah, bekommst.
Yeah.
Genau, und wie du richtig gesagt hast, ganz viele Varianten zusammenbringen, damit einfach der Algorithmus sagt, ah ja, das habe ich schon mal gesehen,
mhm,
die Farbe ist jetzt ein bisschen blasser, macht nichts, ist aber der gleiche Tumor, weil ich weiß, dass aus den gewissen Bereichen der Welt die Farben halt einfach blasser sind.
Mhm. Und wenn er, also der Computer, er, sie, es sich unsicher wäre, dann würde das ja auch gemeldet werden. Wenn,
genau,
man sagt,
das haben,
oh, liegt
wir
das
auch
am Foto oder liegt das am Gewebe?
Genau, also die Unsicherheit, also wir haben auch, wir bauen auch solche Fallnetze ein. Also,
mhm,
nicht, dass du quasi irgendwas reinschmeißt und dann kommt irgendwie Nonsens raus.
Mhm.
Wir haben schon so Systeme eingebaut oder ja, Sicherheitssysteme, dass der Algorithmus auch sagt, ich bin mir nicht sicher.
Mhm.
Kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Das liegt jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt an Kontrasten und so weiter. Das liegt dann zum Beispiel an der Größe von Tumorgewebe,
mhm,
oder so weiter. Aber wir haben uns schon auch stark darüber Gedanken gemacht, wie können wir dafür sorgen, dass so ein System, das ja an sich nicht fühlt, nicht nachdenkt, im menschlichen Sinne, dir nicht einfach irgendwas vor die Füße schmeißt,
ja,
sondern gewisse Schranken hat, über das ich drauf hinausspringen kann.
Ja.
Genau.
Ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil eigentlich wollte ich mich später mit dir über KI unterhalten, aber weil wir jetzt schon drin sind, die ganz konkrete Frage ist ja häufig auch noch und ich sag mal vorsichtig auch von einer älteren Generation, wenn ich jetzt auch an meine Eltern denke, so dieses Uiuiui, die KI, die wird uns alle ersetzen. Mhm. Aber man hat es ja eigentlich eben schon gehört bei dem, was du sagtest. Das ist eine Ergänzung, es ist kein Ersatz.
Genau.
Des Menschen, der Ärzte, der jetzt in deinem konkreten, eurem konkreten Beispiel Ärzte.
Genau. Also ich stelle mir es immer so vor, möchte ich irgendwo in ein Krankenhaus gehen, mich in eine Kammer setzen, durchleuchtet werden und dann bekomme ich einen Zettel und damit steht dann alles drauf.
Mhm.
Ich glaube, es ist für den Menschen immer wichtig, dass ein anderer Mensch ihm gegenüber sitzt.
Ja.
Empathisch auf die Situation eingehend eine gewisse Information wiedergibt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir sagen, wir arbeiten darauf hin, ich sage jetzt mal alle AI-Leute im Allgemeinen, dass wir jetzt die Ärzte einfach wegwischen wollen, dass wir sagen, okay, Pathologen weg, braucht man nicht mehr, Radiologen weg, braucht man nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich, ein System oder eine Umgebung zu bauen, wo der behandelnde Arzt, der befundende Arzt einfach, ich sag mal, schneller gemacht wird oder in zweifelhaften Situationen direkt eine maschinelle Zweitmeinung bekommen kann, dass solche Systeme einfach entwickelt werden, dass wir bessere, schnellere Diagnosen stellen können.
Was ja für die Patienten im Endeffekt wieder gut ist, weil welcher Arzt hat die Zeit, die Kapazität, irgendwann wirst du ja auch, wir als Menschen werden schneller müde, wenn wir uns 3 Millionen Bilder anschauen müssen und abgleichen müssen, als die Maschine. Das schafft die einfach schneller und besser und den Rest, die Diagnose, hast du ja gesagt, macht der Arzt, die Ärztin dann selbst.
Ja. Also das ist ja auch ein guter Punkt, den du gesagt hast, Ermüdung. Ich glaube, wenn ich einem Menschen 60, 70 Fälle hinlege und sage, du musst die nächsten 5 Stunden abarbeiten, die letzten 10 Fälle werden vielleicht nicht mehr mit so hoher Konzentration abgearbeitet wie die ersten 10.
Ja.
Und für eine Maschine ist egal, ob 10 Millionen oder 100 Millionen, ist egal, läuft immer mit der gleichen Konzentration ab. Und das ist schon ein Vorteil.
Und wir haben ja jetzt nicht die Anzahl der Ärzte, dass du sagen kannst, ich setze einen Arzt, eine Ärztin auf nur 10 Patienten.
Nein, das ist, also dem Luxus leben wir leider nicht.
Ja. Wie seid ihr denn dann weitergegangen? Ihr hattet die Idee, bevor wir uns verlaufen, ihr hattet die Idee und habt gesagt, okay, jetzt gründen wir.
Genau, also irgendwann, also wie das ja so ist, man spricht viel drüber und man ist total enthusiastisch und treffen uns nochmal zum Abendessen und nochmal auf ein Bier und so weiter. Aber irgendwann muss man halt Nägel mit Köpfen machen. Mhm. Und Nägel mit Köpfen bedeutet, man muss sich überlegen, wie möchte man das gerne strukturieren? Also du kannst ja verschiedene Rechtsformen gründen und was für einen Zweck verfolgt dein Unternehmen und so weiter. Das muss man sich dann wirklich auch mal mit einem Anwalt hinsetzen, das niederschreiben, man muss zum Notar gehen und das dann eintragen lassen. Man muss dann auch, und das ist, glaube ich, der happigste Teil, Geld in die Hand nehmen und dieses Geld dann auch investieren.
Ja, weil schon der Anwalt und der Notar ist nicht günstig.
Genau, genau, aber wir haben halt irgendwann gesagt, wir müssen es jetzt machen, auch für Mansi mich. Wir haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir es gemacht, dann haben wir gegründet.
Was gibt es im Besonderen, wenn man im medizinischen Bereich, wie ihr jetzt gründet, was sich unterscheidet als, ich sag mal, im Gründungsprozess oder als Startup?
Von dem Gründungsprozess her glaube ich erstmal jetzt nichts. Also du kannst eine GmbH gründen, ob du jetzt im medizinischen Umfeld bist oder ich sag mal Werkzeug herstellst. Mhm. Erstmal ist dahingehend, und bitte Juristen auch hier, das ist jetzt wieder eine Laienaussage, aber jetzt glaube ich jetzt erstmal nichts großartig unterschiedlich. Man macht einen Gesellschaftsvertrag für eine GmbH, man geht zum Notar und gründet. Was den medizinischen Bereich etwas komplex macht, ist, man muss sich überlegen, dann hast du irgendwann Geschäftsprozessen, einen Geschäftsalltag. Mit welchen Daten arbeitest du? Wir haben hochsensible Daten. Also im Worst-Case-Szenario kriegen wir Daten, wo du halt einfach komplette Rückverfolgung hast zum Patienten.
Mhm.
Also Datenschutz sind wir unglaublich hinterher, dass das steht. Also wir sorgen dafür mit unseren Kollaborationspartnern, dass das alles wasserdicht ist, ja. im Sinne, dass wir halt auch viel mit Anwälten sprechen darüber. Mhm. Genau. Und das ist ein langer Prozess.
Also von dem Zeitpunkt des ersten Bieres ja. bis zum, wir sind jetzt ein, was, für was habt ihr euch entschieden, eine GmbH?
Genau, wir sind eine GmbH, ja.
Wie viel Zeit ist verstrichen?
Also ich glaube, wir sind von der Idee her, also dass Manzi und ich zum ersten Mal zusammengesessen sind, bis wir dann zum Notar gegangen sind, sind bestimmt 1,5 Jahre vergangen oder ein bisschen mehr.
In meiner Vorstellung relativ fix.
Ja, das war relativ fix, ja. 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 Wir hatten es ja schon, also Manzi und ich haben da mit dem schon länger gespielt, ja. aber da war es wirklich noch so ein Ping-Pong, so was kann ja. man machen, was kann man nicht machen. Und das wird ja auch dann auch immer konkreter, umso länger man drüber nachdenkt.
Ja.
Und genau.
Das heißt GmbH und gegründet, Gründungsdatum welches Jahr?
Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben die Gesellschaftsstruktur, wir haben sogar 2 Firmen, okay. eigentlich 3 Firmen. Das ist so eine Struktur mit einer Holding. Es gibt die Pike und Cloud GmbH.
Ja, wir haben es noch nicht genannt. Ich wollte jetzt nämlich ja. sagen, Gründungsdatum und was ist der Name? Genau, ja. weil PyCon heißt euer Unternehmen.
Genau, PyCon heißt unser Unternehmen. Genau, also ist PyCon ohne weiteren Zusatz steht eigentlich sozusagen die Idee, was wir machen. Und es gibt aber die PyCon Cloud GmbH und die PyCon GmbH. Und gehalten wird diese beiden Unternehmen von der PyCon Holding GmbH.
Okay.
Das okay. lange Geschichte, das ist, ja, wie dazu gekommen sind, das waren auch hin und her und Bedenken,
Überlegungen und,
genau, ja, ja.
Okay.
Genau. Aber die 2 Firmen haben wirklich spezifische Aufgaben. Die PyCon Cloud macht, wie der Name sagt, baut eine Cloud auf, baut oder entwickelt Infrastruktur für Cloud-Anwendungen im medizinischen Bereich. Und die PyCon GmbH entwickelt diese Algorithmen.
Okay.
Genau.
Für was steht PyCon?
Das ist auch eine lustige Geschichte. Also wir hießen ja mal ganz am Anfang Iconos.
Das war euer Gründungsname.
Genau, das war unser Gründungsname, auf den wir auch sehr stolz waren. Wir haben sogar da für einen Markennamen eintragen lassen.
Ja.
Und ja, ist eigentlich lange nichts passiert, haben uns gedacht, der Markenname verfestigt sich dann. Also man hat da so eine gewisse Periode, man ja. meldet es an. Und dann gibt es eine gewisse Periode, wo andere Parteien sagen können, stopp, wir haben da Bedenken, dass dieser Markenname auf irgendwelche Art und Weise mit unserem Markennamen in Konflikt steht. Und da gibt es dann so eine Periode, hoffentlich erinnere ich mich das nicht falsch, ich glaube es sind 6 Monate auf EU-Ebene.
Aha.
Und dann bis dahin kam ein Einspruch einlegen. So.
Ich ahne.
Und was ist passiert? Kurz vor Ablauf haben wir natürlich ein Schreiben bekommen. Entschuldigung, dieser Name Iconos, der geht nicht. Es gab eine Firma aus Belgien, glaube ich, die sich daran gerieben
schon,
hat. Ja.
Und die schon größer war.
Die war schon größer. Und dann gibt es so eine sogenannte Cool-Off-Phase, wo man sich entscheiden kann, was man macht. Streitet man oder zieht man zurück?
Mhm.
So, ja, jetzt hatten wir natürlich die Möglichkeit zu streiten, haben gesagt, das machen wir nicht, das lohnt sich nicht. Das
ist auch finanziell, ne?
Ja, genau, das finanziellen Aufwand und der Stress, wir haben ja andere Ziele eigentlich. Okay, gut, also ziehen wir zurück, haben wir gesagt, wir ziehen den Markennamen zurück, hatten aber schon ein Logo und das hat uns sehr gefallen. Und das Logo hatten wir auch eingetragen. So, also, was haben wir gesagt? Saß mal zusammen, was machen wir jetzt?
Gründungslearnings 101.
Genau, ja, ja, also bevor ihr einen Namen eintragen lasst, um Gottes Willen, dieses Register hoch und runter checken. Und wir haben auch gelernt, gebt da vielleicht 1 Euro mehr aus, redet mit eurem Markenanwalt drüber. Wir waren dann, saßen zusammen und haben gesagt, ja okay, wir würden dann gerne dieses Logo beibehalten. Also müssen wir dieses Logo wieder in den Namen verbauen.
Mhm.
Dann lass uns überlegen, wie wir den Pathologie-AI-Connection herstellen können. Also Pathologie-AI, dann haben wir dieses Logo, das ist verkörpert wieder drin. Dann die Connection mit Con am Schluss, okay, also Pathology-AI-Connection.
Mhm.
So sind wir dann auf PyCon ungefähr gekommen.
Also dieses Learning, damit seid ihr dann direkt mal gestartet?
Damit sind wir gleich mal gestartet, ja. Das war unschön, aber ja, gut.
Andere so. Learnings noch, die du irgendwie mitgeben kannst?
Ja, genau. Wenn ihr eine GmbH gründet, kommen ja ganz viele amtliche Schreiben, die Kosten nach sich ziehen. Da gibt es unglaublich viele Fake-Nachrichten, die ihr bekommt. Also ihr bekommt Briefe, die sehen total authentisch aus. Die wollen dann 2.000 Euro für eine Eintragung der GmbH, die dann sich verzögert hat und bla bla. Passt da bitte auf. Schaut, ob es vom Amtsgericht kommt oder nicht. Und wenn es nicht vom Amtsgericht kommt, dann lieber mal Google anschmeißen und fragen, was ist das?
Ach, Wahnsinn.
Mhm. Ich war auch am Anfang Ich war ja auch ein absoluter Laie.
Ja.
Ich habe mir die Sachen angeschaut und ich habe mir nur gedacht, das kann ja nicht sein.
Da will auf einmal will jeder Geld von mir.
Genau, also da wollen unnatürlich viele Leute Geld von mir.
Wahnsinn.
Ja, das ist total wild. Und das Gleiche haben wir von Anmeldung von Markennamen. Da kriegst du dann auch lauter so Fake-Posten. Ja. Die sieht total authentisch aus.
Ja.
Aber da hat auch unser Anwalt gleich gesagt, Leute, es gibt die zwei Briefe, die ihr bekommt.
Ja.
Und das war's. Alles andere direkt in Shredder. Und das habe ich dann auch gemacht.
Wahnsinn.
Ja, das ist echt wild, dass sowas irgendwie durchgeht. Ja,
ja. Okay. Noch mehr Learnings? Also klar, okay, sicherlich, aber...
Ja, mehr Learnings. Was ich auch gelernt habe, ist, viele, viele Leute wollen einen beraten.
Mhm.
Gerade wenn man jung ist. Gibt es viele, viele Leute, die sich zu einem stellen und einem erzählen, wie die Welt funktioniert.
Ja.
Man ist natürlich auch total blauäugig und sagt dann, oh Gott, oh Gott. Und macht vielleicht dann Sachen, die unnötig sind, die noch unnötig Geld kosten. Ich kann da nur sagen, immer drüber nachdenken, wenn es euch von Anfang an irgendwie sinnlos vorkommt, dann lieber erstmal Nein sagen oder die Sache genauer prüfen, bevor man Ja sagt und sich da vielleicht Kosten aufhalst. Auf der anderen Seite muss ich auch Learning dazu sagen von Leuten, denen man vertraut, und das hatte ich auch selber, die einen unterstützen. Hört auf Leute, die ihr kennt, die ihr gut kennt, wo ihr wisst, die wollen euch Gutes tun. Hört auf die, wenn die mal sagen, sie haben ein mulmiges Gefühl, vielleicht sollte man in die Richtung nicht gehen, dass er dann nochmal drüber nachdenkt. Also bei uns war das auch so. Ich hatte auch Hilfe in dem Bereich, im familiären Umfeld. Und ich bin bis jetzt dankbar, dass wir da hier und da jemand sozusagen mich gedreht hat, gesagt, du gehst nicht nach links, du gehst nach rechts.
Also
frag später nach, geh jetzt einfach.
Ego nochmal überprüfen.
Ja, ja, vielleicht weniger Ego, einfach falsche Entscheidungen treffen.
Ja. Okay, also einige Learnings. Ihr habt dann aber gegründet, in welchem Jahr? Jetzt bin ich ganz durcheinander.
Also es gibt Ende 2020 gibt es eine Gründungsurkunde, es gibt eine Anfang 2021 und dann gibt es noch für die Palk & Cloud Juli 2021, glaube ich.
Also auch mitten in der Corona-Zeit.
Ja, genau, das war ja, ich sag mal, ich war da, ich glaube, vielleicht kann mich die Administration vom DKFZ belehren, ich glaube, ich war der letzte Promovierende im DKFZ, der eine Promotionsfeier hatte, wo Leute wirklich kamen. Ich glaube, danach war Schicht im Schacht.
Okay, oder dann halt 5 Jahre später.
Genau, ja, die hatten dann promoviert, also da wurde schon noch promoviert, aber da war dann wirklich online und so weiter. Aber mir war es wirklich so, ich stand mir gegenüber das Prüfungskomitee und dann bin ich raus und dann gab es eine Feier in der Abteilung und Freunde und Familie waren da.
Oh.
Genau, also ich hatte das noch. Ja.
Ich hatte meine Feier, ich glaube, Jahre später, dann wurde man nochmal eingeladen, wer kommen möchte von der Fakultät, kann dann nochmal dazukommen.
Ja, ja, das war wirklich schlimm. Ja.
Okay. Also wir haben PyCon und PyCon Cloud, PyCon GmbH, PyCon Cloud und PyCon Holding.
Genau.
Okay. Und euer Stand heute, Anfang 2025, was hat sich getan seither?
Also wir hatten das große Glück, einen Investor zu finden.
Mhm.
Das hat uns befähigt, Leute einzustellen.
Mhm. Wie viele seid ihr jetzt?
Jetzt sind wir, also ich glaube, die genaue Zahl ist nicht im Kopf, plus minus Masterstudenten, so ungefähr 20 Leute über alle Unternehmen hinweg.
Okay. Mhm.
Ja, genau. Und das hat uns auch dazu geführt, dass wir jetzt wirklich Projekte machen können, Ideen verwirklichen. Und auch hier großes Dankeschön an die PyCon, wir nennen sie PyConeers, unsere PyCon-Leute. Ist unglaublich wichtig, dass man ein tolles Team hat. Und wir haben es geschafft, so ein tolles Team aufzubauen. Also ich kann mich auf jeden meiner Mitarbeiter verlassen. Wirklich blind. Und das funktioniert wirklich super.
Schön.
Ja. Das war auch eine meiner größten Ängste, weil ich bin da nicht so gut darin, war meine Meinung nicht so gut darin, Leute beim Einstellen außerhalb des fachlichen Bereichs wirklich darauf abzuklopfen, ob die ins Team passen. Mansi und Danny können das ziemlich gut.
Ja, Danny haben wir noch gar nicht erwähnt.
Genau, ja, Danny ist dann, der ist mit dem Investor dazugekommen, ist der dritte Geschäftsführer.
Ja.
Genau, auch hier, hallo Danny. Genau, und die können das wirklich gut und wir ergänzen uns in der Hinsicht wirklich klasse. Und wir haben ein Team aufgebaut, das wirklich seinesgleichen sucht. Also ich möchte gern sagen, wir können mehr schaffen, als wir Manpower haben. Also die arbeiten wirklich sehr viel, sind unglaublich toll, Expertise auf ihrem Gebiet. Und je nachdem, außerhalb von Arbeitszeiten, es geht auch immer noch mal ein Bier oder Abendessen zusammen. Also das ist wirklich klasse.
Also es ist nicht nur deine Ehefrau mit Geschäftspartnerin und ihr seid sowohl privat als auch geschäftlich verbandelt, sondern allgemein, das geht über die Ehegrenzen hinaus,
ja,
dass
ja.
ihr privat und beruflich enger seid.
Ja, ja, und ja. Also wir haben es wirklich, also für uns ist ja so, Mansi und ich haben das ja sozusagen am Anfang bis jetzt begleitet. Das ist unser erstes Kind sozusagen, neben unserer Tochter. Für uns gibt es eigentlich, also es gibt nicht wirklich Arbeitszeiten. Es ist halt, ist immer was los, es gibt immer was zu tun und das ist für uns halt so der Lebensalltag.
Mhm.
Wir lieben PyCon, wir machen es wirklich gerne und deswegen ist es schwierig zu sagen, dass wir jetzt, okay, jetzt ist Abendessen, jetzt reden wir nicht über PyCon. Wenn es was zu tun ist und was zu besprechen gibt, dann tun wir das.
Mhm.
Und es behindert uns jetzt auch nicht irgendwie oder erschwert unser Leben. Ist eigentlich, wir haben Spaß dran, wir machen das gerne.
Und schön, was zu teilen.
Genau, und wir teilen das und wir haben gleich Interessen.
Ja.
Aber innerhalb von PyCon sind wir abgetrennt. Also der Mansi macht was ganz anderes als ich.
Ja.
Also ich mache viel diese AI-Geschichten, Technologiesachen. Mansi macht halt, ist offiziell CEO, macht viel so Kollaborationsgeschichten, managt viel, was HR angeht, hat aber auch diese, also was wir Data-Team nennen, also Daten kommen rein, die werden harmonisiert, werden bearbeitet, damit sie im AI-Team ohne weitere Friktion weiterbearbeitet werden können, hat sie voll unter Kontrolle, super Team, die sich darum kümmern, dass die Daten aus aller Welt gleiche Standards haben, gleiche, ich sag mal, vereinfacht gesagt, gleiche Formate und funktioniert wirklich klasse. Ja.
Super. Ach, das ist schön. Das gibt, also es schwingt so ein gutes Gefühl mit, auch bei mir hier.
Ja, nee, also wirklich, also wir hatten am Anfang, gab es schon so Stimmen, die gesagt haben, boah, also ihr wisst schon, ihr seid jetzt ein Ehepaar, ihr habt zu Hause zusammen, ihr seid sitzt auf der Arbeit aufeinander sozusagen. Das kann schon zu Problemen führen. Und wir haben gesagt, ja, kann. Es kann auch die Welt untergehen. Man muss schon mal erstmal ausprobieren. Und ich kenne es von meiner Familie. Meine Eltern haben auch zusammen eine Praxis. Die haben auch immer zusammengearbeitet, sind auch noch verheiratet. Mein Bruder und mir geht es auch gut. Also alles gut.
Ich würde auch sagen, dass es was Persönliches kann funktionieren und es kann aber auch nicht funktionieren.
Genau.
Wo steht ihr denn heute jetzt quasi je nach Unternehmen so 4-5 Jahre nach der Gründung?
Also wir haben jetzt zum Beispiel erste Produkte online, aber wir sind jetzt, würde ich es benennen, eine klassische Wachstumsphase. Wir sind jetzt auch, suchen die nächste Investitionsrunde jetzt, weil wir einfach expandieren wollen.
Mhm.
Wir haben, ich komme gerade zum Beispiel, wir haben am Freitag wiedergekommen von einer über einmonatigen Geschäftsreise mit meiner Frau. Das sind solche Geschichten, die wir dann zum Beispiel an ein Team abgeben wollten, weil für uns ist dann einfach nicht mehr möglich, mit unserer kleinen Tochter durch die Welt zu reisen. Ist natürlich klasse für uns zu sagen, zu einem unserer Kollaborationspartner zu gehen, vorzustellen, was wir erreicht haben, wie können wir ihnen weiterhelfen etc. Aber es ist halt extrem stressig. Und wir haben gesagt, das müssen wir natürlich noch viel intensiver machen. Wir müssen aber auch noch andere Bereiche viel intensiver bearbeiten. Mit den Sachen, die wir jetzt erreicht haben, können wir ein tolles Portfolio vorzeigen. Und jetzt würden wir gerne die nächste Runde gehen und nochmal schauen, dass wir einen Investor finden, der uns da auch nochmal unterstützt und damit wir weiter wachsen können.
Okay. Du hast mal gesagt, dass oder ihr habt euch vorgenommen, die digitale Gesundheitsbranche zu disrupten, also durcheinander zu bringen.
Ja, ja.
Würdest du es heute noch so sagen oder distanzierst du dich?
Nein, also ich würde mich davon distanzieren auf keinen Fall. Ich bin so ein bisschen der Typ, ich glaube, ich bin so ein bisschen der Langweiler. Ich würde das Wort disrupten, würde ich sagen, ich würde gerne etwas bauen, was einen wirklichen Impact hat. Also wo ich sagen kann, heute in 20 Jahren mich zurückreden und sagen, das habe ich gemacht und da war ich Teil davon, da bin ich richtig stolz drauf, weil es hat was bewirkt.
Ja.
Und das ist so ein bisschen unser Credo, wir wollen was machen, was auch wirklich was bewirkt. Ob es jetzt gleich den ganzen Markt durcheinander wirbelt, das soll dann die Zukunft uns sagen. Aber wir wollen einfach was bauen, wo wir sagen können, wir können stolz drauf sein und wir haben Menschen geholfen damit.
Ja.
Und da sind wir wirklich drauf und dran, zu sagen, okay, wir haben einerseits geschafft, wirklich ein weltweites Kollaborationsnetzwerk aufzubauen in der kurzen Zeit.
Mhm.
Also wir haben von der Investitionsrunde, die wir bekommen haben, davor haben wir uns mit privaten Geldern über Wasser gehalten, haben wir in 18, 19 Monaten nicht nur eine Plattform gebaut, ein Produkt gebaut, Kollaborationsnetzwerk aufgebaut. Das war alles in der kurzen Zeit. Ja. Natürlich mit der Vorarbeit, die wir davor geleistet haben, sozusagen die Grundlage, die wir gelegt haben.
Ja.
Aber das sind so eine Sache, wo wir schon stolz drauf sind.
Ja. Und
wenn wir das zusammenführen können, wenn wir daraus noch mehr machen können, dann würde ich sagen, haben wir schon das Potenzial, dass einer sagt, ja, PyCon kenne ich, die haben das und das gebaut. Echt impressive. Mhm. Super Typen und Ladies natürlich.
Ja, Menschentypen.
Genau, ja.
Und ihr konzentriert euch ja auf die Krebsforschung.
Genau, ja.
Ich vermute mit dem, was du jetzt alles erzählt hast, das wird auch erstmal noch so bleiben.
Ja.
Aber es besteht die Möglichkeit, dass den Grundstein, den ihr jetzt legt, dass man das auch auf andere Gesundheitsbereiche, Krankheitsbereiche...
Potenziell, ja. Also ja. Kurz, warum Onkologie? Das ist einfach da, wo wir expertisentechnisch herkommen.
Ja.
Mansi hat im Bereich der Onkologie promoviert, ich habe da promoviert. Magnus, als in seinem ganzen Forschungsleben war, ATBs, Abkürzung für Applied Tumor Biology.
Mhm.
Für uns wäre es komisch, wenn wir sagen würden, die ganze Zeit Onkologie geforscht, jetzt machen wir Kardiologie.
Ja, klar.
Genau, also wir wollen in dem Bereich erstmal Fuß fassen, beziehungsweise wirklich auch was aufbauen.
Ja.
Die Technologien, die wir bauen, dass wir dann in andere Krankheitsentitäten die translatieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass es klappt. Ich kann jetzt aber kein Beispiel nennen, wo wir sagen würden, da zielen wir drauf ab.
Ja.
Wir haben erstmal gesagt, wir bleiben jetzt in der Onkologie, ist komplex und groß genug.
Ja.
Also da haben wir ein dickes Brett, das wir bohren. Deswegen erstmal die Onkologie.
Okay. Es gibt ja, wie du gerade gesagt hast, gerade im Bereich Krebs, Onkologie, es sind ja viele verschiedene Krebsarten.
Mhm.
Und vorhin hast du ja schon gesagt, es sind dann verschiedene Millionen Bilder, die euch erreichen. Du hast gesagt, es sind große Daten. Wie können wir uns das vorstellen? Habt ihr schon eine eigene Stadt mit Speicher oder hast du eine Zahl? Oder?
Genau, also wir haben so ein bisschen, was wir auf unseren Pitch-Decks, die wir präsentieren oder auf Flyer, steht drauf, dass wir 26 Terabyte an Daten haben.
Okay. Hast du so ein Best-Practice-Beispiel?
Für?
Für, wie wir uns als Laien vorstellen können, wie ihr als Diagnoseassistenten quasi einfach so mal bei euch kommen Daten an und...
Genau, also wie funktioniert das? Also wir überlegen uns natürlich, geben von Tumorinzidenzen, was wäre hilfreich für Mediziner, wenn wir ihm ein System zur Verfügung stellen könnten.
Mhm.
Wir schauen uns an, okay, welche Tumor kommt am meisten vor und sagen, okay, dafür können wir was bauen.
Mhm.
Also nehmen wir uns diese Tumorentität vor, wir schauen, wie ist es mit unseren Kollaborationspartnern, können wir Daten bekommen, sind diese Daten ausreichend, wir machen erste Experimente und sagen, okay, scheint zu funktionieren. Also die Ergebnisse sind gut genug, dass man das einem Mediziner geben könnte. Dann muss man sich überlegen, wie ist denn überhaupt dieser Ablauf, dass der Mediziner damit arbeitet? Weil, was ich am Anfang gesagt habe, du musst ja so einen Schnitt, also so einen Glasträger digitalisieren.
Ja.
Also müssen wir uns dafür überlegen, wie bringst du das System zum Pathologen?
Mhm.
Das heißt, der braucht so einen Scanner.
Ja.
Das haben wir auch
uns überlegt. Das haben nicht alle.
Nein, das haben nicht alle. Diese Scanner sind sehr, sehr teuer.
Mhm.
Je nachdem, wie groß ein Scanner ist, wird er natürlich teurer.
Mhm.
Aber das ist so eine Sache, die natürlich... Oder was heißt natürlich das falsche Wort, die einfach noch nicht angekommen sind bei uns.
Mhm.
Überleg dir, wenn du zum Radiologen gehst und durchs MRT gehst, der spuckt dir, jetzt mal vereinfacht gesagt, eine CD aus. Da ist was Digitales drauf.
Ja.
Beim Pathologen, der braucht das ja eigentlich nicht. Der kriegt sein Gewebe zugeschickt, der bearbeitet es, hat es sein Mikroskop und schaut durch.
Und schreibt.
Genau, und schreibt oder diktiert oder tippt, je nachdem. Diese Digitalisierung, dass die ankommt, dass man sagt, ja, diese Investition in den Scanner ist was Hilfreiches, damit habe ich Zugang. Das ist noch so ein bisschen, da arbeiten wir auch dran. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch mit einem Scannerhersteller zusammengetan. Die bauen Scanner, wirklich gute Scanner. Und deren Software, da ist zum Beispiel jetzt unseren Algorithmen werden da implementiert.
Okay.
Das heißt, wenn wir jetzt zum Pathologen gehen und er sagt, ja, ich bräuchte einen Scanner, dann können wir sagen, wenn du einen Scanner von Morphe zum Beispiel kaufst, also hier an der Stelle, hello guys, kriegst du automatisch unsere Algorithmen mitgeliefert.
Okay.
Somit hast du quasi einmal diese Wertschöpfungskette abgedeckt. Okay, der digitalisiert.
Ja.
Dadurch bekommt er, wir haben auch andere Software gebaut, die zum Beispiel Remote-Pathologie oder Second-Opinion-Pathologie zulässt. Also, dass du sagst, okay, ich habe ein digitalisiertes Bild. Ich habe Fragen. Ich würde gerne meinen Kollegen dazu fragen. Also kann ich ihm da quasi Zugang gewähren zu diesem einen gewissen Bild. Der kann seine Meinung dazu abgeben und ich kann das dann befunden.
Okay.
Genau. Und genau, zurück, wie geht's wie entwickeln wir das dann? Dann quasi entwickeln wir diesen Algorithmus, implementieren den und geben den dann raus zum Testen, also Research only. Mhm. Dann wird er getestet, wir kriegen Feedback. Der Pathologe sagt, boah, ich finde euer Layout nicht gut, damit kann ich nicht arbeiten. Oder super Layout, könnt ihr vielleicht noch das einbauen? Für uns ist wichtig, dass wir auch immer Feedback von denen bekommen, die es auch am Schluss benutzen. Mhm. Nichts ist schlimmer, du baust was, bist stolz drauf und arbeitest direkt am Ziel vorbei.
Mhm. Ja.
Genau, so machen wir das dann. Und dann kommt natürlich noch die Regulatorik. Also wir können nicht etwas rausgeben, das freigeben zur medizinischen Nutzung, wenn wir nicht regulatorisch alles eingehalten haben. Mhm. Das heißt, wir können nachweisen, wie wir es gebaut haben, die Dokumentation ist lückenlos, wir haben klinische Validierungsstudien durchgeführt und wir haben von der Behörde auch die Zulassung sozusagen bekommen, das dann als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen.
Okay.
Genau.
Das heißt aber dadurch, dass sich jemand sagt, ich mache diesen Invest und kaufe diesen Scanner, bekomme ich aber von euch Zugang zu eurer Datenbank und habe davon gleichzeitig den Nutzen für meine tagtägliche Arbeit.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Ja.
Du bekommst direkt.
Ich fütter und bekomme aber auch
genau,
gleich.
Sozusagen. Genau.
Okay. Mal ein bisschen in die Zukunft gespickt. Was glaubst du, ist da noch möglich oder in welche Richtung möchtet ihr noch?
Also für uns, oder so wie wir die Zukunft sehen, ich glaube, jetzt ist es gerade der Bereich, wo sich so AI in dem Bereich Medizin, Pathologie, Radiologie, whatever, einfach so ein bisschen findet. Was kann man machen? Was ist wirklich sinnstiftend? Was ist übers Ziel hinausschießend? Man muss auch so ein bisschen erstmal Akzeptanz finden. Mhm. Ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, in der Zukunft, 5 Jahre plus, ist es ein integraler Bestandteil von medizinischer Routinediagnostik. Dass du einfach, wenn es was Digitales gibt, bei uns ist die Pathologie oder auch Genomik, dass da ein System zum Einsatz kommt, das dir sagt, hey, hier ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das und das eingetreten ist und du dann schon 2, 3 Schritte weiter sein kannst, als du manuell wärst. Und ich glaube, das wird sich immer weiter und weiter entwickeln. Mhm. Und ich glaube, dass da sozusagen ein, wie soll ich es am besten sagen, wenn wir in der Pathologie sprechen, dass du quasi immer eine Zweitmeinung direkt am Tisch hast. Du wirst nie ersetzt, niemand wird dir die Arbeit abnehmen, die Diagnose zu stellen, aber du hast immer sozusagen ein System, das dir sagt, hey, schau mal links unten, sehe ich was Verdächtiges, siehst du das auch? Es kann auch sein, dass er irgendwas Falsches sieht, das kannst du nie ausschließen, aber dass der Pathologe sagt, ah ja, stimmt, da ist was, das ändert jetzt meine Meinung, zum Beispiel.
Okay.
Aber das ist diese Assistenzsysteme und ich glaube, dass die immer, immer mehr werden und irgendwann integraler Bestandteil sind.
Was denkst du, ist ein wichtiger Schritt, der passieren muss, jetzt unabhängig von euch, eventuell an Umdenken oder?
Ich glaube, wichtig ist, dass AI nicht ein Ersatz sein soll. Also AI darf niemals verstanden werden als der Ersatz für den Arzt. Es wird immer so sein, und ich rede jetzt mal 5, 10 Jahre plus, ob es in 100 Jahren so sein wird, das ist jetzt nicht mehr dann mein Problem, dass es einfach wirklich ein Assistent ist, der das Leben vereinfachen soll, vielleicht in Grenzfällen unterstützend zur Hand gehen soll, aber niemals den Ersatz liefert. Und ich glaube halt, dass das wirklich für alle positiv ist, nicht für den Arzt positiv, für den Patienten positiv, für das Gesundheitssystem kann es positiv sein. Und ich glaube, in die Richtung werden wir uns bewegen.
Mhm. Ich würde dir gerne noch eine Frage, auch wenn wir schon bei Zukunft sind, gerne würde ich wissen, ihr wart am DKFZ in Heidelberg oder seid mit denen ja auch noch verbandelt.
Ja.
Wieso Heidelberg? Wieso seid ihr hier geblieben? Und ist es einfach möglich, auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet, dass man international arbeiten kann, auch von hier, obwohl du ja auch gesagt hast, ihr habt viele Geschäftsreisen.
Also Heidelberg schlicht, wenn man sich überlegt, wenn ich Onkologie aus der Forschungsbrille betrachte, ist einfach Heidelberg the place to be. Klar, würde München sagen, ist was anderes. Berlin würde auch anders ticken wahrscheinlich. Aber ist halt, das DKFZ hier hat eine gewisse Reputation. Wir haben beide, also Mansi und ich, DKFZ promoviert, Magnus war da Professor, der war Uniklinikum und am DKFZ, der hat so ein, ich glaube, eine Doppelstelle gehabt. für uns wäre es einfach, hätte es keinen Sinn gemacht zu sagen, wir wechseln jetzt den Standort.
Ja.
Und wir haben ja immer noch auch das Bedürfnis und ich glaube, das kann man uns auch nicht austreiben. Wir sind immer noch so ein bisschen forschend unterwegs. Mhm. Also wir gehen auch auf Konferenzen, wir publizieren auch. Und das ist halt einfach hier viel besser. Und dass DKFZ um die Ecke ist, DKFZ, mit dem wir auch immer noch sehr, wie sagt man so schön, verbandelt sind, macht es keinen Sinn zu sagen, ich gehe jetzt nach Freiburg.
Ja, ja.
Und ist ja auch eine schöne Stadt, also kann man ja nicht in Abrede stellen.
Absolut nicht. Wenn ihr sagt, ihr würdet international euch vergrößern und hättet so vielleicht einen weiteren Standort, wäre der dann in Deutschland oder schon über die Grenzen hinaus?
Also wir würden planen, zum Beispiel in Indien was aufzumachen, aber auch die USA. Die USA ist einfach ein riesiger Markt und da ist, was Innovation angeht, in diesem Bereich extrem viel los.
Sind die weiter?
Ja, also ich würde weiter, kann ich jetzt nicht genau sagen, da ist einfach ein anderes Mindset so ein bisschen, da ist ein bisschen offeneres Mindset. Da wird
KI gegenüber?
Ja, KI gegenüber, aber auch so Anwendungsgeschichten. Mir kommt es manchmal so vor, dass wir sagen, bevor wir überhaupt überlegt haben, ob dieses System funktionieren kann, also bevor wir ein Experiment gemacht haben, um zu schauen, ob es sich lohnt, in diese Richtung weiterzuarbeiten, haben wir die Regulatorik eingehalten. Oder was machen wir jetzt gerade falsch, dass ich eins auf die Finger bekomme?
Okay.
Dort ist es eher so, dass ich sage, jetzt probieren wir es mal aus, wir machen ein Experiment und dann schauen wir weiter, ob es sich das lohnt.
Und gucken, ob man noch Stellschrauben verändern muss und kann.
Das ist ja schon so, man muss ja, es ist unbenommen, die Regulatorik und die ganzen Geschichten musst du einhalten, weil du möchtest ja am Schluss nichts schlimmer machen, du möchtest was besser machen.
Ja.
Und das ist ganz klar, du musst es dokumentieren, du musst es testen, das ist, steht unbenommen. Es kommt mir nur manchmal so vor, als würden wir die Regulatorik zuerst ansetzen, bevor wir überhaupt wissen, ob es sich lohnt, in die Richtung zu arbeiten. Das, wie gesagt, ist so ein Gefühl von mir, dass da drüben das Mindset ein bisschen anders ist. Wird uns aber auch von vielen bestätigt, die da schon Fuß gefasst haben.
Okay. Würdest du nochmal nach unserem Gespräch und worüber wir es jetzt hatten, in eigenen Worten sagen, worin du euren Spillover-Effekt siehst?
Ich würde sagen, Spillover-Effekt sehen wir bei uns in der Firma sogar ganz, ich sag, handfest. Wir haben ja in der Firma nicht nur Leute, die vom DKFZ kommen oder aus unserem, sag ich mal, Dunstkreis, sondern auch, wir haben auch neue Leute dazu bekommen, die mit der Onkologie gar nichts zu tun hatten, mit diesen AI-Geschichten gar nichts.
Ja.
Und dass die auf einmal merken, was es bedeutet oder wie Leute ticken oder auf was man achten muss, wenn man nun Software in diesem Bereich baut.
Ja.
Warum ist es wichtig, dass mein Gott, jetzt in Dateiformat umschreibt, damit es auf einmal von dem genutzt werden kann.
Okay.
Und es gibt aber auch von uns einen Spill-In-Effekt, würde ich das nennen, von den Leuten, die zu uns gekommen sind, die mit den Themen nichts zu tun haben, uns ein bisschen klarer darlegen, wie man dann zum Beispiel Software auch für die Produktion, wie man so sagt, in Production, dass sie es auch auf den Markt bringen kann.
Okay.
Weil es ist schon anders, wenn ich aus der Universitätsumfeld komme, ist ein anderes Denken, als wenn ich aus dem Industriebereich kommen.
Ja.
Und das haben wir ganz schön, sieht man das bei uns, Leute, die dazugekommen sind, die wirklich Software entwickelt haben, in großen Unternehmen, Accenture zum Beispiel, der Danny kommt aus der Industrie, der hat eine andere Sicht auf die Dinge und der hat selber zu uns gesagt, er musste am Anfang erstmal schwer schlucken mit den ganzen Fachbegriffen, die wir so umeinander schmeißen. Und wir haben von ihm gelernt, dass einfach gewisse Dinge anders strukturiert werden müssen, weil man am Schluss ja auf den Markt möchte, möchte ja am Schluss ein Produkt rausbringen.
Ja.
Und somit konnten wir einen Spillover-Effekt erzeugen und konnten aber auch selber einen Spill-In-Effekt genießen.
Schön, das hatte ich so auch noch nicht hier.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall auch vielleicht außerhalb von PyCon finden wir es natürlich klasse, wenn wir Leute ermutigen können, sozusagen mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, die Masterstudenten, die wir haben, die, was ich immer schön finde, dass die bei uns sitzen können, es wird immer noch Wissenschaft gemacht, aber in so einem Betriebsumfeld integriert sind. Und ja, jedem, dem wir helfen können, ein bisschen was erzählen können, was wir gemacht haben. Auch hier jetzt sitzen und einfach ein bisschen darüber reden, was wir so erlebt haben, wie wir da hingekommen sind. Ja, das merken, dass es auch was anderes gibt oder wie Dinge funktionieren.
Schön. Welche, einfach weil du jetzt den Aufruf quasi so ein bisschen gestartet hast, welche Art von Studierenden, hauptsächlich Science-Studierende oder weil ihr ja auch aus anderen Bereichen habt, welche Möglichkeiten hat man da dann bei euch?
Also wir sind jetzt natürlich primär, sind wir alles Naturwissenschaftler. Ja. Also wir sind ITler oder Naturwissenschaftler. Wir haben auch Marketingabteilungen.
Ja.
Die sind nicht so stark besetzt, also groß sind wir jetzt natürlich auch noch nicht. Ich sehe es immer ein bisschen so, wenn du zu uns, also du, wenn du sagst zum Beispiel, ja, also, oder ich an meinem eigenen Beispiel, ich komme ja eigentlich aus der Volkswirtschaft und bin am Schluss in der Molekularbiologie gelandet. Mhm. Wenn du den Willen hast, dich hinzusetzen und was Neues zu lernen, bist du natürlich bei uns herzlich willkommen. Mhm. Ist natürlich schwierig, wenn du sagst, ja, ich habe Philosophie studiert und würde gerne philosophisch bei euch arbeiten. Da haben wir wenig Aufgabenbereiche, die die wir vielleicht dir dann geben könnten. Mhm. Aber wir sind da relativ offen. Wenn du Technologie magst, wenn du neue, ich sag mal, Aufgabenfelder sehen möchtest, ist bei uns viel möglich. Aber es ist natürlich vom Vorteil, wenn du schon Technologiestudium abgeschlossen hast. Ja.
Okay. Angelehnt, meine letzte Frage, an das amerikanische Mindset. Mhm. Jetzt mal wirklich groß gedacht, was würdest du dir für euch wünschen?
Oh, also für uns, ich rede jetzt mal von PyCon, ich wünsche mir natürlich, dass wir noch weiter wachsen können, dass es mit unserem Team genauso weitergeht, dass auch die neuen Leute, die wir dazu bekommen, hoffentlich genau das gleiche Mindset haben. Mhm. Also wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das ist einfach super wichtig, wenn du morgens in die Arbeit kommst und nicht an Angestellte denkst, sondern sagst, okay, da sitzt halt der Martin, da sitzt der John und das ist einfach einmal ein High Five, guten Morgen. Mhm. Dass das so weitergeht, das ist, würde ich mir wünschen, aber dass wir halt auch wirklich noch mehr Produkte bauen können, wo wir sagen können, da können wir wirklich einen Unterschied machen.
Ja.
Dass wir nicht nur sagen, ja, da kommt Geld rein, ist auch wichtig, gar keine Frage. Ich möchte doch gar nicht kleinreden. Ja, ja, wir müssen Geld verdienen und wir machen es auch, um Geld zu verdienen. Aber dass wir auch sagen können, das hat was geholfen. Da haben wir jetzt jemanden befähigt, mehr zu diagnostizieren oder Patienten befähigt oder geholfen, die richtige Therapie zu bekommen. Okay. Und ich hoffe, dass das so weitergeht.
Das wünsche ich euch auch. Okay, vom großen Teich von Amerika oder über dem großen Teich nochmal zurück hier in das... Na, ich wollte gerade sagen, beschauliche Heidelberg, aber wir sind ja dann doch schon in vielen internationalen Kontexten vertreten, wie man
das
ja auch
von richtig, euch... Das ist richtig, ja. Aber es ist trotzdem beschaulich. Also, ja.
Und ihr habt, das kommt jetzt sehr spät, es tut mir leid, aber herzlichen Glückwunsch, weil ihr habt ja letztes Jahr den Gründungspreis gewonnen, den Heidelberger Gründungspreis in der Kategorie Innovation.
Mhm, ja.
Wie kamt ihr auf die Idee, euch überhaupt zu bewerben?
Ja, das war... eine sehr spontane Geschichte. Mhm. Also wir haben die Ausschreibung gesehen und ich habe es dann im ganzen Alltag, den man so hat, ich habe es dann ehrlich gesagt vergessen. Und dann irgendwann kam das nochmal bei mir und da war es so zwei Wochen vor Abgabe oder Einsendeschluss, habe ich dann gesagt, wisst ihr was, da bewerben wir uns drauf. Mhm. Weil ich sehe immer von anderen Leuten, die was gewinnen oder anderen Teams oder Unternehmen, die gerade frisch gegründet waren und dann hier einen Preis und da einen Preis. Und ich habe gesagt, eigentlich müssten wir da mal mitmachen und so schauen, ob das auch geht. Und wir saßen dann zusammen, haben uns da den Text dazu geschrieben, haben uns überlegt, ja, warum machen wir das? Was ist denn überhaupt eigentlich der Effekt, wenn wir das machen? Wo ist der positive Effekt sozusagen?
Da lernt man oft auch nochmal was dabei.
Genau, ne? Da lernt man es selber auch nochmal darzulegen. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir das eingereicht. Und dann, siehe da, wurden wir eingeladen für diese Vorstellungsrunde.
Ja.
Manzi ist dann da hingegangen, hat unser Konzept vorgestellt, was PyCon ist. Ich weiß noch, da bin ich dann, das war im Rathaus. Ich bin da mit der Kleinen, unserer Tochter, im Kinderwagen ein paar Mal ins Haus gelaufen, während Manzi da das vorgestellt hatte. Und dann abends war ja die Verleihung. Mhm. Und da hieß es dann, und der Gewinner ist PyCon.
Wie ging es dir in dem Moment oder euch?
Also ich muss zugeben, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das könnte klappen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob das einfach jetzt diese zu viel Selbstbewusstsein war. Das kann ja auch sein. Aber man wünscht sich ja dann, wenn man schon so weit gekommen ist, dann sagt man, okay, jetzt muss
es
gewinnen.
Und manchmal ist das so ein Bauchgefühl.
Genau. Jetzt muss es einfach klappen. Und ich weiß noch, ich hatte die Kleine geschlafen auf meiner Schulter. Ich bin da hinter dem Publikum hin und her gelaufen. Und als es dann hieß PyCon, habe ich nur die Hand hochgerissen. Ja.
Du hast nicht geschrien und sie geweckt.
Nein, genau, das habe ich vermieden. Ja, aber ich hatte, wie gesagt, einfach irgendwie so ein Bauchgefühl und gesagt, okay, das packen wir jetzt. Und so war es dann. Ja.
Hat sich seither was bei euch getan? Das ist jetzt noch nicht so lange her, aber könnt ihr irgendwelche Änderungen schon verzeichnen oder Entwicklungen?
Ich wurde eingeladen zu einem Podcast.
Auch? Ja.
Genau. Nee, wir haben so ein bisschen mehr, ich sag mal, Publicity, würde ich es nennen, bekommen, also mehr Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Das ist passiert. Aber für uns, ich glaube, wir sind unbenommen, arbeiten wir an unserem Ziel weiter. Mhm. Also es hat uns sehr gefreut und auch geehrt, dass wir es geschafft haben.
Ja.
Und ich würde sagen, das war so eine innere Bestätigung. Mhm. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Auch andere sehen das so. Mhm. Und jetzt haben wir es mal schwarz auf weiß.
Ja.
Oder auch in einer Zeremonie sozusagen, Siegerzeremonie. Aber wir machen da genau weiter, wo wir aufgehört haben.
Ja. Hat es für euer Team, für den Spirit nochmal was gemacht? Oder?
Ja, also es war wirklich so. Also wir haben dann, also diese Trophäe steht jetzt bei auf Mansis Aktenschrank hinter ihrem Schreibtisch. Wir haben uns schon dann auch allen gesagt, Leute, also klar, es gibt jemanden, der sich vorne hinstellen muss, Galionsfigur, alles klar. Aber es war eigentlich so ein Team-Effort, weil ohne unsere Leute hätten wir es nicht machen können.
Ja.
Ganz klar. Und wir haben gesagt, Herrschaften, Mansi hat es jetzt zwar abgeräumt, aber für uns alle. Und also wir geben es auch immer weiter.
Ja.
Also es ist schon nicht so, dass wir sagen, ja, wir haben gewonnen, schaut, was wir erreicht haben, sondern wir im Sinne von ihr und Mansi und Dani und ich. Und so haben wir es auch kommuniziert.
Ach, schön. Chris, ich danke dir für die Einblicke und für deine Vereinfachung für die Laien und für mich. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, war echt klasse. Danke.
Gerne.